Wie spricht man den Namen aus? Stallone oder Stallone?
Stallone.
Stallone, nicht verwandt mit dem Sylvester Stallone.
Nein, also ich glaube es zumindest nicht. Wir haben noch nie Bescheid bekommen.
Noch nie eine Forschung gemacht.
Nein, wirklich nicht. Aber es gibt so zwei Dörfer in Italien. Eins von dort kommt seine Familie und eins von dort kommt unsere Familie. Und dort sind so die Stallones. Und das ist
okay.
Weit weg. Das ist wahrscheinlich nicht.
Vielleicht irgendwo in ferner Vergangenheit. Aber heute reden wir nicht über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft. Und bei mir auf Besuch ist Sabrina Stallone. Und wir reden darüber, wie Zürich kann wachsen, weil in den nächsten Jahren sollen bis zu 80'000 Menschen zusätzlich auf Zürich ziehen. Respektive gemäss Plan bis im Jahr 2040. Das ist schon relativ bald. Und ich frage mich ein bisschen, wo all die Leute wohnen sollen. Und das sind genau so Fragen, wo du dich, glaube ich, damit beschäftigst. Darum, was ist die Antwort? Wo kommen 80'000 zusätzliche Menschen unter?
Oh, da muss ich dich enttäuschen. Die Antwort habe ich natürlich nicht. Man kann dann natürlich so ein bisschen die Pläne schauen von der Stadt, die schon hergestellt worden sind, um zu sehen, wo man sich vorstellt, dass die Menschen herkommen sollen. Mit so diesen Verdichtungsplänen und wo wird quasi aufgezonet und wo wird nach innen verdichtet, wie man das halt alles so kennt. Und wie so oft sind das so ein bisschen, ist das oft so die Peripherie von der Stadt. In Zürich ist das Zürich Nord, Zürich West, Altstädte Nord, so ein bisschen die Teile, wo man als, eben so ein bisschen als Peripherie sieht noch und wo es halt irgendwie grössere Parzellen noch gibt, wo man könnte darauf bauen. Tatsache ist aber, dass das auch oft Stadtteile sind, wo Menschen leben, wo halt ein bisschen, wie soll man sagen, auf eine andere Art oder weniger Mitspracherecht haben oder sich das weniger können rausnehmen können.
Zum Beispiel, weil sie keinen Schweizer Pass haben oder die Sprache nicht so gut können. Oder,
genau, zum Beispiel. Und das ist eigentlich eher das, mit dem ich mich beschäftigt habe oder beschäftige in der Forschungsarbeit, die ich mache, ist mehr, wer wird irgendwie bei der Zukunft mitdenkt und wie und wer kann wie mitreden, auf welche Arten und Weisen. Und darum mehr als irgendwie so, ich bin eben keine Planerin, das muss man schon sagen, ich bin Anthropologin und beschäftige mich eher so aus einer sozialwissenschaftlichen, auch ethnografischen Perspektive, wie das Ganze funktioniert. Und darum schaue ich mir dann genau halt diese Sachen an, also welche Stimmen werden nicht gehört und wieso sind die Stimmen oder die Menschen oft genau an diesen Ort, wo man denkt, dort wird verdichtet.
Doch noch für den Kontext, wenn es eine planerische Frage ist, kannst du noch kurz erklären, was aufzonen und nach innen verdichten heisst? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Hochhäuser?
Zum Beispiel?
Ja.
Genau, das ist eine. Das, die Verdichtung nach innen ist ja in der Revision vom Raumplanungsgesetz 2014 haben wir darüber abgestimmt und das hat wirklich so geheißen, okay, jetzt umso mehr nach innen verdichten. Im ersten Raumplanungsgesetz 1979, glaube ich. dort war das eigentlich auch schon mega drin gewesen, weil halt so die Zersiedelung von der Landschaft, das ist ein grosses Thema in der Schweiz, das wird man auf gar keinen Fall, und darum eben so ein bisschen das Innenverdichten statt also das nach außen und irgendwie andere Zonen quasi angreifen. Und darum eben das nach Innenverdichten bedeutet halt innerhalb von bestehenden Bauzonen aufstocken, höher bauen, quasi eben Bauzonenordnung ändern, dass man kann höher bauen. Aber wie wir ja wissen, und ihr schreibt auch sehr viel darüber, bedeutet das ja auch viel abreißen, Ersatz neu bauen. Und dort kommt dann natürlich mega zum Tragen, wie man Dichte versteht. Oder? Ob es Nutzungsdichte ist, ob es Belegungsdichte ist. Man redet ja viel über den Quadratmeter pro Kopf. Dort kommt man halt in eine ganz andere Sphäre rein.
Was ist der Unterschied zwischen Nutzungsdichte und Belegungsdichte?
Von Belegungsdichte redet man ja wirklich, eben, wenn man zum Beispiel so sich eine neue Wohnung, 80 Quadratmeter, anschaut, aufgrund des Grundrisses, wie viele Leute können die Wohnung belegen. Und je nach Grundriss sind das dann halt irgendwie 4, 5 oder 2 oder 1. Und es wird ja immer mehr, wie wir wissen, so baut das eigentlich einen grösseren Quadratmeter pro Kopf vorausgesehen wird und darum eigentlich auch eine niedrigere Belegungsdichte in der eigentlich Verdichtung nach innen dann zum Tragen kommt. Und Nutzungsdichte kann mega unterschiedlich verstanden werden. Das ist auch etwas, mit dem ich mich jetzt recht beschäftigt habe. Was bedeutet Nutzungsdichte zum Beispiel eben in so informellen Mischzonen, so im öffentlichen Raum? Wie kann man einen Platz nutzen? Wie kann man ihn sich aneignen?
Das also, dass dort verschiedene Sachen passieren. Dass man zum Beispiel kann spielen auf dem Platz, aber auch ein Apéro trinken und einkaufen.
Genau.
So Nutzungsdichte. Und, okay.
Und wie du das jetzt richtig sagst, ist in dem impliziert, dass es auch nicht nur eine räumliche Dichte ist, sondern auch eine zeitliche. Das heisst, man kann einen Platz am Tag nutzen, aber in der Nacht auch, am Abend und unterschiedlich. Und
dann gibt es aber Lärm und das stört die Leute beim Schlafen.
Ja, das stört sie wahnsinnig. Aber wir haben jetzt schon über die Lärm- und Lärmschutzverordnung geschwätzt. Nein, aber genau, das sind natürlich Probleme, wo die Dichte auch zu so einem emotionalen Thema machen, zu so einem Reizwort machen für die Leute. Mhm. Ja.
Wollen denn das die Leute?
Dichte?
Ja.
Es gibt, das ist nicht meine eigene, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern von der Spur oder Spur, ich weiß nicht, wie man das sagt, Stadtpolitik und Raumentwicklung an der ETH Zürich, haben ja in letzter Zeit wahnsinnig viele tolle Studien gemacht zum Thema Verdichtung und zum Thema Ungleichheit in der urbanen Transformation. Und etwas, was sie herausgefunden haben in Umfragen über Verdichtung, ist, dass so die Angst, die man den Leuten immer so zuschreibt, dass sie Angst haben vor Verdichtung und das auf gar keinen Fall wollen, das stimmt dann de facto nicht. Wenn es ökologisch nachhaltige und sozial verträgliche Verdichtung ist, sind die Leute tendenziell ja dafür. Es sind andere Mühe, die man hat mit Verdichtung, sagen wir jetzt mal so breit, so zivilgesellschaftlich. Und das, eben, das sind dann halt zum Beispiel so die Ersatzneubauten. Oder wem kommt die Verdichtung zu gut? Und wenn die Verdichtung dann quasi auf die Kosten geht von den Leuten, die eigentlich davon profitieren sollten, dann kommt es zu Verdrängung, oder? Wie wir ja alle wissen, das ist ein riesiges Problem. Und darum eben, ich glaube nicht, dass man per se ein Problem hat mit dich.
Es ist schon, also wenn ich Verdichtung höre, dann denke ich auch an dichten Stress und an eine Stadt, wo es irgendwie extrem wenig Platz hat, extrem viele Menschen. Und dann habe ich gerade schon so ein beklemmendes Gefühl über, ich weiss nicht, wollte ich in so einem dichten Gebiet wohnen, irgendwie in einem Wohnsilo oder so einem riesigen Turm. Und andererseits, wenn ich dann höre, was wirklich dicht besiedelte Quartiere sind in der Stadt Zürich, zum Beispiel Idaplatz rundherum, denke ich, ah, das ist eigentlich noch schön. Also irgendwie hat Verdichtung vielleicht auch ein schlechtes Image oder ein schlechtes Bild bei den Leuten?
Es hat mega ein schlechtes Image. Dichter Stress ist ja eben auch so das totale Reizwort. Und das kennen wir in der Schweiz irgendwie sehr gut. Das ist auch so ein bisschen homegrown irgendwie. Das haben wir es gelernt. Das ist dann auf uns gewachsen. Zum Beispiel eben so mit der Ecopop-Abstimmung 2014 ist das mega fest in den Volksmund und an die Öffentlichkeit gedreht worden. Eben so der dichte Stress. Und ich finde das irgendwie noch spannend. Bei uns ist das jetzt eben zumindest in den letzten 10 Jahren sehr fest das Thema schon gewesen, dass man eben so ein bisschen dass die Verdichtung ein schlechtes Image hat. Weltweit ist das dann mit Corona so ein, ist das wie so, ist Dichte quasi dann hat ein schlechteres Image bekommen in Städten. Und man hat so geredet vom Tod von der Stadt und von der Stadtflucht und sowieso aus der Dichte so eine Pathologie gemacht, oder? Dass eben so Ansteckungsgefahr wird hoch. Und das habe ich mega spannend gefunden. Das war so mitten in meiner Forschung, dass das in der Schweiz ein bisschen gegriffen hat, aber relativ kurz und nicht so fest, weil wir eigentlich das Thema und die Angst schon, eigentlich schon vorher hatten.
Ausnahmsweise die Schweiz mal 2 Schritte voraus.
Oh ja, unglaublich. Ja.
Okay, und wie kann man dann jetzt den Leuten Angst nehmen von einer Verdichtung? Oder ist das gar nicht unbedingt erstrebenswert, weil eben denen, die es zu gut kommen, die eh nicht würden, am Schluss davon profitieren?
Man muss halt einfach machen, dass es denen zu gut kommt. Und ich glaube, es geht fest darum, wer erzählt dich die? So, wer redet darüber? Wie artikuliert man das? Und wenn man jetzt ein bisschen in die Öffentlichkeit schaut, das hat zum Beispiel irgendwie einen Hinblick auf die Wahlen, die kommen, die Bilder, die wir haben und die sehr dominant sind in Bezug auf Dichte und Verdichtung, kommen halt oft von unserer Wähler in der stärksten Partei mit dem zweitgrössten Budget für so Kampagnen. Wo wir dann zum Beispiel eben bei einer Begrenzungsinitiative 2020, die Bilder, die man dort hatte, oder? Es ist halt so eine zeichnete, so ein blaues Männchen, so eine Helvetia mit so einer Krone und dann zwei Zöpfe, die halt in einem Bus steht und es hat viel zu viele Leute in diesem Bus und sie sieht deutlich gestresst aus. Oder man macht so ein Video von einem kleinen Mädchen, das eigentlich in einem Alpenidyll startet und so von ihrer schönen Heimat erzählt und sich irgendwie auf Zürich West verirrt an der Autobahn, an Autobahnzubringer und irgendwie von ganz vielen Faktoren gestresst wird und sie eben so darüber redet, dass ihre Heimat verloren geht, oder? Oder zum Beispiel jetzt bei der Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP, dass man sieht, so die Bilder, die sie verbreitet, ist so eine Gegenüberstellung von so anonymen Hinterköpfen in einer Bahnhofshalle oder eine vierköpfige Familie auf einer Wanderung und niemand ist rundherum. Oder? Es ist sehr fest auch kulturell verankert in dem so ein bisschen urbanophoben, ruralen Idyll, wo man in der Schweiz sehr fest, so ländliche Idyll, wo man in der Schweiz sehr fest verbreitet. Und darum geht es eigentlich wirklich darum, so an diesen Bildern zu arbeiten. Eben, wieso macht man dann nicht eben mit einem IDA-Platz, also mit so einem schönen, tollen Rendering von einer neuen Nachbarschaft, die halt einigermaßen lebendig aussieht. Man muss wie machen, dass diese Bilder und diese Geschichten besser greifen als eben so eine anonyme Bahnhofshalle, oder?
Ist denn das Gleiche, dass zum Beispiel in Genossenschaftswohnungen oder in städtischen Wohnungen verbrauchen die Leute viel weniger Quadratmeter pro Kopf? Ist das Gleiche wie Verdichtung? Kann man das irgendwie über eins scheren? Oder ist Verdichtung wirklich auf Quartier- und Stadtebene und der Platzverbrauch pro Kopf in einer Wohnung eben schnell irgendwie im privaten Rahmen? Aber trotzdem könnte man vielleicht anhand von dem aufzeigen, ich nehme jetzt nicht an, dass Leute in einer Genossenschaftswohnung unglücklicher sind, weil sie 6 oder 7 Quadratmeter weniger im Schnitt zur Verfügung haben.
Ich habe selber das Glück gehabt, in einer Genossenschaftswohnung aufzuwachsen. So als damals mehr oder weniger einzige ausländische Familie in einer Genossenschaft. Das hat dann andere Probleme mit sich gebracht, über das können wir vielleicht auch reden. Aber ich habe es überhaupt nicht schlimm gefunden, dass ich ein ganz, ganz kleines Zimmer hatte in einer kleinen, alten, dunklen Wohnung, weil wir halt einen wunderschönen Innenhof hatten, zum Beispiel. Und das ist etwas, wo man sich vielleicht muss überlegen muss, eben bei diesen so Genossenschafts-Stadtwohnungen, eben so, was bedeutet so ein kleiner so Platzverbrauch pro Kopf, gerade nach Corona mit Homeoffice und 20 Jahre in die Haare gelangt. Wie soll das überhaupt noch gehen? Man muss halt dann wie schauen, was braucht es stattdessen? Und so etwas wie ein niederschwellig aneigenbarer öffentlicher Raum sollte ja eigentlich Teil sein von einer Verdichtungsstrategie.
Und für das hat es noch Platz? Eben, es kommen 80'000 zusätzliche Menschen in den nächsten 17 Jahren.
Ja.
Hat es dann noch Platz für einen Innenhof und einen öffentlichen Raum, wo man leicht niederschwellig sich aneignen und dort kann spielen?
Mit dem hat man ja auch recht politisiert vor ein paar Jahren, wo es um den kommunalen Richtplan gegangen ist und es geheißen hat, jetzt werden Innenhöfe werden irgendwie auch noch bebaut oder eben die können sich dann auf einmal alle aneignen. Das war ja dann de facto nicht so gewesen. Eigentlich fährt ja die Stadt vor, zum 8 Quadratmeter Freiraum pro Einwohnerin zu gewährleisten.
Okay.
Das sollte eigentlich gehen.
Wo stehen wir jetzt? Weißt du das zufällig?
Das weiss ich nicht.
Aber wenn, darunter nehme ich an.
Darunter?
Ja.
Und was aber noch viel spannender ist, finde ich, ist, und das ist auch etwas, mit dem ich mich stark beschäftigt habe, ist eben, wer wird bei all diesen Szenarien und Plänen mitdenkt. Und wenn man dann halt zum Beispiel sieht, dass 8 Quadratmeter etwa einem Platz entspricht, wo man in einer AOZ-Siedlung, in einer Containersiedlung pro Kopf hat, zum Wohnen, zum Leben, zum alles, also für nicht jetzt eben nur Freizeit und Freiraum, sondern eigentlich für alles. Und dann uns, ich sollte gewährleisten werden, dass wir 8 Quadratmeter Freiraum haben, bekommen wir schon echt so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, so was das...
ist nicht viel, ja.
Ja, es ist wirklich nicht viel. Eben, es ist nicht viel zum Leben. Es ist sehr viel zum sich eben so aneignen und auf einer Wiese liegen. Aber da muss man sich vielleicht fragen, so, wie soll das überhaupt gewährleistet werden und wer ist denn so ein bisschen Verlierer von dem Plan?
Und hast du eine Antwort auf das?
So, von dem, was ich kann beobachten kann, ist schon so, dass die Dominanz von Zukunftsplänen, und das kann man in Zürich auch wirklich sagen, man redet kaum über etwas anderes.
Man ist immer in der Zukunft.
Immer in der Zukunft.
Aber das Gegenteil wäre ja auch, okay, jetzt sind wir fertig. Das ist ja auch nicht offensichtlich auch nicht der Fall.
Auch nicht der Fall. Aber was dann passiert ist, dass man halt sehr wenig, oder nein, nicht sehr wenig, aber man denkt dann vielleicht ein bisschen zu wenig an die Gegenwart. Und die Menschen, die in der Gegenwart irgendwie so gewisse Orte bevölkert, zum Beispiel über die Landreserve von der Stadt Zürich, wo sehr fest so in Zukunftsform formuliert sind. Oder? So dort, das sind Orte, die strategisch also geplant werden für künftige Generationen, wie es immer heisst. Und dort kann man eigentlich ganz gut so anschauen und, oder halt irgendwie rausspüren, wer wird als künftige Generation wahrgenommen und was sind so die Normen, die man möchte in Zukunft mittragen und was sind die Normen bzw. dann auch die Bevölkerungsgruppen, die dann halt nicht so Platz finden.
Das heisst, wenn jetzt die Pläne umgesetzt werden, wie sieht es denn aus in Zukunft in Zürich-Nord? Wer wohnt dort und wie?
Ich kann jetzt vielleicht mehr über Zürich-West erzählen, weil ich nicht Teil von, oder einen grossen Teil von meiner Forschung gemacht habe in Altstädten-Nord. Ich habe eigentlich vor allem auf zwei, also auf dem Hardturm-Areal und auf dem Areal an der Aargauer Straße, wo der Strichplatz ist und das Basislager, die AZ-Siedlung und der Wagenplatz, dort habe ich vor allem geschafft. Aber ich finde es eigentlich fast am spannendsten für die Frage das Bundesasylzentrum, wo auch auf einer strategischen Landreserve der Stadt Zürich steht.
Also dort beim Toni-Areal, Pfingstschweizstrasse.
Genau, so ja. Also das Duttweiler-Areal ja. Ist das eigentlich. Und das hat die Stadt quasi im Bund gegeben, um mindestens 15, maximal 25 Jahre bespielen, quasi mit dem Bundesasylzentrum. Und dann heisst es, dass angesichts des sich rasch entwickelnden Stadtteils Zürich-West ist eine derartige Landreserve für künftige Generationen von grossem Nutzen. Und dann fragt man sich halt schnell mal so, wie stellt man sich das dann genau vor? Was soll denn in 20 Jahren für ein Migrationsregime in der Stadt Zürich herrschen, dass die künftigen Generationen nicht mehr den Nutzen hätten von so einem sowieso problematischen, aber durchaus nötigen Asylverfahren und System und was das bedeutet für mich aus meiner Perspektive ist, dass in der Zukunft von der Stadt wird es durchaus noch Migration, also in der Zukunft von der Schweiz wird es noch Migration geben, aber in der Zukunft von der Stadt dann vielleicht nicht so. Das wird man nach außen verdrängen. Und dort, das ist für öffentliche Bauten gedacht, dort ist halt irgendetwas anderes vorgesehen. Und so sieht es eigentlich aus, auch im Strichplatz. Es gibt keine Folgelösung nach 2027 für den Strichplatz von der Stadt Zürich. Das müssen wir halt wieder finden. Und weil wir ja so oft reden über die schwindenden Landreserven, es hat immer weniger von diesen grossen Orten, kann man davon ausgehen, dass in der Stadt tatsächlich keinen Platz mehr wird haben für all die marginalisierten Gruppen, die sich keine Stimme verschaffen können.
Dann wo gehen die hin? Die müssen ja auch irgendwo sein. Mhm. Also Geflüchtete kann man wahrscheinlich schon irgendwie, weil ich kann man mehr oder weniger verfügen, aber Prostitution aus der Stadt raus schaffen, ist wahrscheinlich eine Illusion.
Hat man schon mal geschafft, oder? Ist ja am Silke. Und so, das ist eigentlich so ein Verdrängungsprozess, wo irgendwann wirklich aus der Stadt raus wird führen. War immer. Limmatal, Flughafenschneisen, man weiß es nicht, aber in der Stadt ist es relativ effektiv gewesen bis jetzt, um das wegzubekommen.
Aber was würdest du vorschlagen? Also sagst ja, irgendwie die Leute gehen vergessen, den Punkt sehe ich. Und gleichzeitig eben will man Platz schaffen oder vielleicht muss man Platz schaffen für zusätzliche 80'000 Menschen. Mhm. Vielleicht beißt sich das auch ein bisschen.
Mhm. Ich finde, dann kann man sich fragen, woher kommt die Zahl? Oder? Die 80'000 Menschen, Zürich 2040, es wird bis zu 500'000 Leute in Zürich leben. das sind ja Zahlen, die aufgrund von Bevölkerungsszenarien aufgestellt werden, die von der Statistik Stadt Zürich aufgestellt werden. Und ich habe mich für einen Teil meiner Forschung ist wirklich sehr so ethnografische Feldforschung auf diesen Brachern, auf diesen Landreserven, und bin auch viel Zeit dort verbracht. Und ein anderer Teil ist wirklich so Interviewarbeit und versuchen zu verstehen, wie die Szenarien entwickelt werden. Wie die gemacht werden.
Also bist du mit den Leuten von Statistik Stadt Zürich zusammengesessen und hast sie...
Damals verrückt. Sehr fest auf Zoom, mit viel Screensharing. Ja.
Cool.
Ist sehr cool. nein, es ist wirklich tatsächlich sehr, sehr cool gewesen, zum verstehen, wie das funktioniert und wie Menschen gemacht schlussendlich die Szenarien sind. Man macht sie sowohl in der Stadt wie auch im Kanton seit 1995. Und sie sind mittlerweile sehr ausgeklügelt und gewieft, und man macht sich anhand von so etwas, das heisst Markov-1-Modell. Das ist eine Modellstruktur, die wird halt viel also für so Klimavorhersagen gebraucht. Und man nimmt sich, also so simpel wie möglich gesagt, und ich hoffe, jetzt langen sich nicht ganz viele Statistiker in die Haare, nimmt man halt einen gewissen Datensatz aus der Vergangenheit. Für diese Szenarien ist es 1993 bis 2018. Und anhand von Sachen wie Alter, Geschlecht, Zuzug, Wegzug, Geburtsrate, Sterberate. Und tut das quasi dann wie in Zukunft weiterziehen. Das heisst, es sind ganz lineare Wachstumsszenarien. Oder? Man schaut sich halt die Zeit an. Man kann sich auch fragen, wieso genau die Zeitspanne, wieso nicht ein bisschen vorher, wo es viel mehr Turbulenzen gegeben hat, irgendwie in wie die Stadt sich entwickelt hat, viel mehr Wegzüge, so die A-Stadt quasi, so arme, alte, alkoholabhängige. Nein, man schaut sich halt wie so eine Zeit von einer leichten Stagnation an und dann eben das exponentielle Wachstum, nimmt das und zieht es in Zukunft und sagt, so und so wird die Stadt wachsen, oder? Und das ist natürlich eine Entscheidung. Da muss man sich ganz bewusst dafür entscheiden, auch wenn zählt man. Ich meine, in der Stadt Zürich zählt man die wirtschaftliche Bevölkerung. Da sind halt WochenaufenthalterInnen auch dabei oder Menschen mit 90 Tagen Visum, wie jetzt zum Beispiel die SexarbeiterInnen. Also eigentlich alle, die gemeldet sind und von der städtischen Infrastruktur profitieren. Beim Kanton ist es dann schon eine andere Bevölkerungszahl, wo dann eben zum Beispiel Menschen mit F-Ausweis unter 12 Monaten nicht dazu gezählt werden. Also es ist auch relativ viel Willkür drin. Und obwohl die Stadt Zürich sagt, man ist da sehr unabhängig und macht die eigenen Szenarien, sagen die Statistiker natürlich auch so, naja, das BFS hat die 10-Millionen-Schweiz-Strategie, da können wir auch nicht komplett abweichen davon. Und wenn sie irgendwie quasi so ein Wachstumspotenzial für den Kanton Zürich, Stadt Zürich sind, wo so und so hoch ist, dann können wir eigentlich nicht sagen, nein, es ziehen nur 20.000 bis 30.000 Menschen in die Stadt. Und es hat halt so sehr so einen ordnungspolitischen Charakter, oder? Man macht die Wachstumsszenarien und aufgrund von denen macht man dann einen Richtplan, wo sich eigentlich alle Infrastrukturtransformation bezieht sich auf das Wachstum. Und
es ist also nicht unbedingt, die Zahl ist nicht unbedingt das Naturgesetz, die Leute kommen, sondern es ist politisch gewollt und man könnte auch durchaus, oder wenn es sich dann abzeichnet, dass man nicht genug Platz hat, für 80.000, also Wohnungen für 80.000 zusätzliche Menschen, dann wäre es ja auch nicht 80.000 gekommen.
Genau. Also es ist so, nochmal so ein Detail von diesen Szenarien ist, dass man so zwei verschiedene Modelle hat. Das demografische Modell eben mit diesen Sachen, mit den Faktoren, die ich erwähnt habe, Alter, Herkunft und so weiter. Aber auch das Wohnraummodell. Das demografische Modell ist im Wohnraummodell untergeordnet. Und das bedeutet in der Stadt Zürich, dass man hat halt einen relativ guten Datensatz über so Bautätigkeit. Und darum tut man in diesem Szenario quasi, man hat halt wie so ein Deckel, so viele Leute hätten Platz in der Stadt. Wenn stetig neu würden wollen kommen, dann hätten sie in der Stadt so viel Platz. Da schmeckt man eigentlich auch so ein bisschen Spekulation dahinter. Und dort schafft man halt mit Daten, die man von bestehendem Wohnraum hat und von Projekten, von Bauprojekten in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Dort ist dann natürlich das Problem, wie wir alle wissen, Projekte sind immer sehr optimistisch, mit wann man so weit wird sein, in welchem Preissegment, so und so. Aber schlussendlich, eben, was ist heute in der Zeitung gewesen, dass 70% der Bau, Projekte irgendwie verzögert werden wegen
Events. Es gibt Einsprachen, genau. 70% der Baugesuche müssen doppelt geprüft werden, weil irgendetwas mit der Digitalisierung hinaus ist. Also es geht alles wahnsinnig lang.
Genau, das Bild im Tag von diesen Ordnern, wo man ist, genau. Alles sehr analog. Genau, und darum verzögert sich das und darum ist auch so ein Wohnraummodell auch das. Es sind ganz viele optimistische Annahmen. Und der Statistiker ist es immer sehr wichtig, zu sagen, das sind Annahmen, keine Prognosen. Und dort habe ich es immer sehr spannend gefunden, wie sie darüber geredet haben. Was immer so ein Mantra war, ist, wir machen die Annahmen nach bestem Wissen und Gewissen. Was das bedeutet, eben auch dort wieder das Menschengemachte, das sind Annahmen, die man macht anhand auch von eigenen Normen, von eigenen Vorstellungen. Und so eine Metapher, die mir mega geblieben ist, die ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass mir hat mal ein Statistiker von der Stadt gesagt, heisst Sabrina, wir machen die Annahmen, wie die Prognosen funktionieren, ist ein bisschen wie so im Auto im Rückspiegel schauen. Du weißt, was hinter dir kommt, wenn du geradeaus fährst. Sobald eine Kurve kommt, weißt du nicht mehr, was auf dich zukommt. Und so machen wir das. Und ich habe das so irgendwie ein bisschen haarsträubend gefunden, weil ich dachte, naja, aber wir wissen einfach nicht, wenn die Kurve kommt. Wir wissen es einfach nicht. Das heisst, die Annahmen basieren nur auf so einer linearen Vorstellung von wie die Zukunft oder wie die Zeit funktioniert.
Aber wie sollen sie es dann auch anders machen? Also ich sehe den Punkt, ich bin jetzt auch gerade also so ein bisschen überrascht. Und andererseits, wie sollst du sonst versuchen, Zukunftsszenarien berechnen, wenn nicht mit Daten aus der Vergangenheit?
Ist klar.
Aber klar, im Moment zum Beispiel ist ja auch die Geburtenrate der Stadt Zürich massiv zurückgegangen oder geht massiv zurück seit ein paar Jahren. Also das könnte auch einen Einfluss haben. Vielleicht gibt es plötzlich aus irgendeinem Wunder nicht mehr so starke Zuwanderung nach Europa, weil es weiß auch nicht, was passiert. Und dann sind die Modelle obsolet.
Genau. Und wie du sagst, ich sehe das auch so, irgendwie muss man das ja machen. Und eben so etwas wie ein Richtplan, das braucht es ja auch. Aber wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die Stadt Zürich sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Und wenn man auch so ein bisschen weltweit schaut, wo diese Szenarien eingesetzt werden und wie, dann merkt man auch, dass es viel ums Anziehen von Arbeitskräften aus einem gewissen Segment kommt. Es ist auch so zum Beispiel so die Städte-Rankings, oder? Die sind ja auch, es ist so ein Wetteifer, also wer kommt dann zu oberst oben an und wo kommen halt dann die grossen Konzerne an. Und in der Stadt Zürich, das wird ja auch so kommuniziert, das Bevölkerungswachstum wird gleichgesetzt mit einer Chance, mit einem Versprechen, mit ökonomischem und wirtschaftlichem Wachstum. Das ist in ganz vielen anderen Städten weltweit nicht so. Man hat Angst vor Bevölkerungswachstum, das zu Armut führt, das zu infrastrukturellen Krisen führt. Und das ist bei uns nicht so.
Wieso ist das bei uns anders?
Naja, wenn man sich anschaut, wer so kommt und wer in die Stadt kommt und was für Menschen das sind, dann geht man davon aus, dass es Menschen sind, die halt eben so die sogenannten High-Skilled Migrants,
also sogenannt geil. Vielleicht in deinem Umfeld. In meinem Umfeld heisst das Expat.
Ja, auf so einer so soziologischen Perspektive. Genau, Expats, Zooglers, man kann sie nennen, wie man sie will. Und das ist ja nicht einfach erfunden oder so eine Zuspitzung. Wenn man zum Beispiel auch anschaut, was die Stadt Zürich so die Stadtentwicklung hat ja 2018 so eine Altersgruppe im Fokus gehabt. Und das hat irgendwie das Projekt geheißen Zürich 3039. Und man hat halt sich wirklich fokussiert auf die Wünsche, auf die Bedürfnisse von dieser Altersgruppe, die da hinkommt. Und dann eben halt so meistens halt irgendwie so Double Income, No Kids oder halt also Single-Menschen, die kommen, bei diesen grossen Konzernen arbeiten. Und man hat sich wie so ein darauf gestürzt, was braucht ihr? Und darum...
Um sie da behalten, langfristig?
Ja, weil man gemerkt hat, dass sie nicht da bleiben langfristig. Und weil man sich gefragt hat, okay, wie kann man die Stadt auch längerfristig schmackhaft machen? Und eben, das ist natürlich auch so, wenn man Zukunft für sie denkt, dann denkt man sie halt weniger für andere Gruppen. Ja.
Wenn ich dir jetzt so ein bisschen zulasse, habe ich das Gefühl, du bist kritisch gegenüber deiner Wachstumsprognose oder grundsätzlich gegenüber dem quasi... Also ja, gegen dem in Stein gemeißelten Wachstum, das jetzt angestrebt wird. Aber was wäre denn die andere Option, dass man einfach sagt, ja, nein, so wie es jetzt ist, ist gut und dann baut man ein Mäuerchen rundherum, ein Fiktives und schaut, dass die Stadt Zürich nicht mehr wächst. Das ist ja auch irgendwie nicht realistisch.
Das ist überhaupt nicht realistisch. Nein, das sehe ich auch so. Und ich will, das ist schwierig, aber ich will eigentlich mega vorsichtig sein in dieser Wachstumskritik, weil halt dann sehr schnell sich mal sehr auch konservative, so kulturell konservative Argumente
hineinspielen. Es wird sehr schnell ausländerfeindlich. Ja.
Mega schnell. Und das ist mir mega fest das Anliegen, dass das nicht so überkommt. Ich glaube, eben auch aufgrund von dieser Arbeit auf der Landreserve, wo halt noch unbebaut sind, wo oft als verlassen verschreit werden oder sie überhaupt nicht sind, würde ich halt eher anschauen, was wird eigentlich jetzt schon gemacht? Was passiert denn so in so einem vagen, informellen Ort, wo das irgendwie noch möglich ist? Was für eine Form von Verdichtung passiert dort? Und muss man diesen Ort auch verbauen, komplett, um sich zu sagen, wir machen etwas für die Zukunft. Wir schaffen eigentlich Wohnraum, wir schaffen Räume, wir schaffen Infrastruktur für das Wachstum.
Aber wenn ein paar Leute können spielen auf den Hartturm brachen, dann gibt es ja keinen zusätzlichen Wohnraum.
Das stimmt. Aber wenn man zum Beispiel schaut, was mit dem Stadionplatz von der Hartturmbrache so passiert ist in den letzten Jahren. Das ist ja so, dass eigentlich, während es einen Gebrauchsleihvertrag gibt für den grünen Teil von der Hartturmbrache mit dem Vereinsstadionbrache, ist der Stadionplatz, also der betonierte Platz, wo eigentlich das Stadion gestanden ist, wo man noch ein bisschen von der Tribüne sieht und von der Stadionwand, das ist von dem Gebrauchsleihvertrag eigentlich ausgeschlossen. 11 von 12 Monaten in der Stadt verfügt, im Jahr verfügt die Stadt über den Platz. Und dann hat man ja letztes Jahr, Ende letztes Jahr auf einmal gehört, so dort sollen Containersiedlungen ankommen für Geflüchtete, weil man hohe Zahlen erwartet und die Reserven von der Stadt für das Aufnehmen eigentlich zu schwach sind. So 320 Leute sollen dort wohnen können und ein Schulhaus und so. Der Verein ist nicht informiert worden vorgängig und ist eigentlich mit dem konfrontiert worden. Es ist recht viel Widerstand auch aus dem Quartier, das muss man nicht schön reden. Aber der Verein hat sich überlegt, so, wie können wir das irgendwie stemmen, auch dass das Zusammenleben funktioniert. Schlussendlich ist das ja alles ein bisschen anders gekommen, weil im Februar 2023 dann der Wagenplatz Rotonda dort angekommen ist, nachdem das Kochareal geräumt worden ist. Und dort haben sich ja dann, haben wir dann gesehen, haben sich dann irgendwie so konservative, bürgerliche Lokalpolitiker sich dann so ein bisschen echauffiert darüber. Oder so. Ich meinte, da sollen doch die Geflüchteten ankommen und jetzt kommen doch die Besitzer rein und wie soll das gehen? Und das ist für mich eigentlich die falsche Frage. Aber was man eigentlich sieht, ist, dass eben so ein bisschen die Zukunft, die jeden Tag passiert, so eben die, wenn man in die Kurve reinfährt und nicht mehr sieht, was auf einen zukommt, das muss man relativ schnell und flexibel können auffangen in der Stadt. Und wenn man alles verbaut, dann hat es relativ wenig Platz für das. Es hat viel Platz dann für so das relativ so Mainstream-Bürgerliche, ich suche eine Wohnung und brauche eine Wohnung und ziehe in die Wohnung ein. Ich komme vom Ausland und brauche halt eine Wohnung und nicht nur so ein Nest-Business-Apartment, sondern halt so richtig, oder? Aber für halt all die Sachen, die auch zu einer Stadt gehören, wo halt ganz, ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen aufeinandertreffen, für das wird es dann halt einfach weniger Platz haben. Und darum eben, einerseits, die Menschen müssen ja irgendwo annehmen, man kann kein Mäuerli um die Stadt herum bauen, aber man muss sich nicht alle Plätze verbauen, wo man halt dann so Sachen könnte auffangen.
Aber das schließt sich doch irgendwie gegenseitig aus. Also ich sehe deinen Punkt, aber wenn man gewisse unverbaute Flächen jetzt lässt, wie sie sind, und gleichzeitig braucht man oder man meint, man braucht neue zusätzliche Wohnraum. Wie macht man denn das? Also müsste man in bereits bebauten Siedlungen und Quartier einfach massiv verdichten und höher bauen zum Beispiel, dass man sich es leisten kann, noch gewisse Flächen freizulassen?
Genau, so aus einem Drittelsziel ein Zweidrittelsziel machen. Also so, das wären dann ja sehr starke Eingriffe, aber wenn man zum Beispiel irgendwie Wohnen wirklich als Menschenrecht ansieht, dann würde man das ja eigentlich auch so machen. Was halt so passiert, wenn man sich ja, die Frage stellt. Ich habe letztens mit einer befreundeten Architektin bin ich auf einer von diesen Landreserven gewesen und wir haben es zum Beispiel so vom Neugas-Areal gehabt und von dem grossen Skandal, dass man jetzt irgendwie nicht baut, weil man sich so klargestellt hat. Und sie hat dann so gefunden, ich weiß nicht, ob ich 100% einverstanden bin, aber ich habe einen spannenden Gedanken gefunden, wo sie gesagt hat, muss dann unsere Generation alles bauen, alles bebauen? Oder sind wir jetzt gerade irgendwie in einem Zeitpunkt, an einem Zeitpunkt, wo so ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattfindet und vielleicht die nächste Generation sich nicht mehr so verlässt auf Public-Private Partnerships, auf Spekulation, auf grosse Konzerne und sich auch bewusst wird, was die Klimakrise mit Bautätigkeit macht und der Ressourcenverschleiß, der halt damit kommt. Und sich dann kann überlegen, okay, wie baut man? Also sie ist sehr fest davon ausgegangen, dass wir in so einem Wandel drinstecken. Und der Wandel sollte dazu führen, dass wir eigentlich einen Schritt zurück machen.
Aber die zukünftige Generation kommt spät, um bis 2040 für 80'000 neue Menschen Platz zu machen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, du weichst dieser Frage aus, wo denn die Leute hin sollen, oder du hast auch keine Antwort?
Ich habe auch keine Antwort, das ist klar. Also das ist ja nicht mein Ziel, auf das eine Antwort zu finden. Also ich habe mich aus der Geisteswissenschaft, da müsste ich ja vor allem mehr fragen.
Genau, die Forschung ist immer so ein bisschen am Rumeieren und Sachen am Untersuchen aus dem Rückspiegel und ja. Prognose und so. Aber ja, irgendwie, das ist schon eine ungelöste Frage, wie denn das ja. Irgendwie alles unter einen Hut passt.
Das ist so. Und ich würde jetzt nicht alle Forschung über einen Kamm scheren. Ich nehme mich da sehr fest selber in die Kritik, aber es gibt ja viele kritische PlanerInnen, die sich Gedanken dazu machen. Das bin dann halt einfach nicht ich, aber eben zum Beispiel an der ETH macht man sich viel Gedanken zu 10, 15 Minuten Nachbarschaften und wie man irgendwie auf eine Art verdichtet, die sozial verträglich ist. Das ist jetzt nicht das, mit dem ich mich befasse. Ich kann dann leider nicht sagen, wo die 80'000 Leute sollen da noch kommen. Ich würde überall ein paar Stücke drauf aufbauen.
Okay, dann hat man dort mehr Platz und könnte dafür auch unbebaute Flächen ein bisschen Labis sein.
Zum Beispiel.
Ja.
Und es würde nicht so ganz so fest auffallen, wenn die ganze Stadt 3-4 Stück grösser ist. Dann hat man, aber man hat halt so ein Hochhaus vorbei, oder? Bei uns. Das findet man nicht wahnsinnig träglich. Dann sieht man irgendwie am See nicht so gut auf die Berge. Ich weiss nicht, was es ist, aber man hat ein Problem damit.
Genau, ja, dann kann man den Jütli-Bergturm nicht mehr von überall anschauen. Das wäre schon uncool.
Tragisch.
Tragisch, genau. Und wenn jetzt gewisse Gebiete neu überbaut werden, zum Beispiel Altstädte oder in Schwamendingen wird ja auch extrem gebaut jetzt gerade und die anderen Quartiere sowieso. Was sind denn das? Was hat das für Auswirkungen auf eine Quartierbevölkerung oder auf eine Stadtbevölkerung? Sind es die gleichen Leute, die nachher noch dort wohnen, wie vorher dort gewohnt haben?
Nein, in der Regel ja nicht. Es ist auch erst gerade eben in dieser ETH-Spur-Studie, ich nenne es jetzt einfach mal Spur, hat sie auch geheissen, dass die neuen Mieten nach einem Umbau in der Regel als Einzelperson über 2'000 Franken mehr Einkommen haben als die vorherigen Bewohner.
Krass.
Im Schnitt. Und das sagt eigentlich schon mega viel aus über wie eigentlich ganze so Bevölkerungsgruppen und Quartierbewohnerschaften austauscht werden. Und das ist natürlich ein riesiges Thema. Und wenn man es eben so ein bisschen aus einer anthropologischen Perspektive anschaut es gibt in der Literatur so Unterschied zwischen Project Time und People Time. Und so Projektzeit, wir kennen es, das ist ja dann wie so eine Linie und so bis 24 Spatenstich, 25, bla bla, und dann Einzug irgendwann. Und People Time ist ja viel so zirkulärer und komischer und hat auf und aus und abs und es geht nicht immer gleich schnell. Aber was es halt macht mit den Leuten, ist, dass sie halt für sich sehr viel schlechter planen können. Wenn man sieht, dass um ganz viel gebaut wird, das kennen wir vielleicht alle, also ich kenne das auf jeden Fall, dass man sich dann überlegt, ja, okay, und in einem Jahr bin ich dann noch da und will ich bleiben, suche ich etwas anderes. Dass man dann fast so gelähmt wird in der eigenen Zukunftsentwicklung, weil man mit Ängsten konfrontiert wird, weil die Hoffnung kleiner wird, dass man tatsächlich noch etwas findet. Und oft kommen dann in Bezug auf das so ganz perfide so Gespräch oder so Diskurs ins Spiel von, naja, man wird ja schon das Recht auf Wohnen haben, aber das Recht auf eine Stadtwohnung hat man ja nicht. Und zumindest auf das Recht auf in der Stadt wohnen, das geht als Geringverdienende und so, man kann ja nicht alles haben. Und das ist dann, eben, ich sage perfid, weil man sich dann gar nicht nur muss überlegen, kann ich es mir leisten, um in der Stadt zu wohnen, sondern habe ich es verdient, um in der Stadt zu wohnen. Und das, also das ist eine so emotionale, affektive, psychologische Belastung, die enorm ist. In vielen Quartieren. Zu allem anderen von diesen Ängsten, wo sowieso um sind, so Anonymität, Entfremdung, eben so der Heimatverlust. Dort kommen wir ja dann wieder in das andere Thema rein. Aber ja.
Wie äußert sich denn so die Belastung, die du jetzt gerade geschildert hast?
Ja, mega unterschiedlich. Es gibt Leute, die leisten Widerstand, die organisieren sich. Also so etwas, so das Gefühl bewegt einem irgendwie. Es bewegt gewisse Leute näher an einen Ort, eben weil sie sich organisieren und Widerstand leisten und weil sie vielleicht einfach auch die Nähe dann wieder stärker spüren. Oder es bewegt einem weg, weil man die Mittel aus irgendeinem Grund nicht hat, zum Mitmachen. Eben sind jetzt sprachliche Schwierigkeiten, Zeit, also das soziale Kapital, das man braucht, um so aktiv tätig zu sein. Es fehlt halt den gewissen Leuten und darum.
Also quasi Wohnaktivismus als Hobby vom Mittelstand.
Ist ja schon ist ein Thema. Und ich nehme dort oft und gern so als Gegenbeispiel so die grosse Berliner Initiative «Deutsche Wohnen kann enteignen», wo man es irgendwie geschafft hat, zum relativ übergreifend mobilisieren. Mit dem, dass man Kampagnen auf ganz viele verschiedene Sprachen übersetzt hat. Und nicht nur das, sondern sehr aktiv auch in MigrantInnenverein ist, go vermitteln und schwätzen und wirklich erst geschafft hat, so eine Allianz zu bilden. Und das ist etwas, wo man nicht so oft sieht, noch nicht genug oft sieht bei uns. Und ich glaube, die direkte Demokratie spielt dort eine Rolle.
Weil man das Gefühl hat, das können alle mitmachen und dann gehen gewisse vergessen, oder ich meine?
Einerseits das. Mittlerweile habe ich das Gefühl, auch mit so Initiativen, die jetzt langsam so ein bisschen an die Oberfläche kommen, hat man so die Zahl, zumindest in der Schweiz, von 25% nicht, in der Stadt Zürich 33% können nicht abstimmen. Die hat man irgendwie präsenter. Und das ist schon mal super. Aber auch bei vielen so Vorstellungen, so sehr normativen Vorstellungen von Teilhabe, von Partizipation in der Stadt, hat es so ein bisschen unausgesprochenere Sachen, die einfach erwartet werden, dass man es weiss. Man weiss, wie ein Verein funktioniert. Man weiss, dass es auf jeden Fall ein Tresorier braucht. Und so halt all die Sachen, mit denen man, wenn man in der Schweiz aufwächst, relativ schnell konfrontiert wird. Und sonst vielleicht nicht so. Oder eben so die Sprache, oder? Dass halt irgendwie so eine Generalversammlung, wo man auch muss wissen, dass sie überhaupt stattfindet, dann auf Schweizerdeutsch geführt wird. Oder auf Hochdeutsch angefangen und dann irgendwann wechselt man auf Schweizerdeutsch. Weil das ist irgendwie doch ein bisschen einfacher. Dass man, wer alles kann bei einer Petition mitmachen, wer nicht. Das ist so ein bisschen die Wissenspolitik, die Teil ist von der Partizipation. Von dem, wenn man das Gefühl hat, so alle können mitmachen und alle sollen doch kommen. Ach, die kommen ja nie und hey. Aber ja, dort fehlt es. Für mich so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Kritik, das Ganze. Und darum mache ich das so ein bisschen an der direkten Demokratie fest. Statt das ein weg.
Du hast ganz am Anfang gesagt, du bist als einzige ausländische Familie in einer Genossenschaftssiedlung aufgewachsen. Vielleicht wäre jetzt der Moment, um dort die Geschichte noch erzählen. Du hast gesagt, du würdest gerne, also vielleicht kommen wir nachher noch mal darauf zurück. Und ja. Jetzt kommen wir noch mal darauf zurück.
Also es ist... Die Genossenschaft hat sich mittlerweile sehr, sehr stark verändert. Das ist mittlerweile auch ein migrantischer Aktivist im Vorstand. Sehr lässig ist. Und ich glaube, er macht ganz viel dafür, dass sich die Genossenschaft verändert. Das war ganz anders, als ich klein war und wir wirklich eben so die Einzigen waren. Und dann am Sonntag, wenn halt irgendwie mehr Besuch hatten, dann hat es, egal wie laut wir waren, hat es schon einfach immer geheißen, die Italiener sind so laut. Und wir sind halt irgendwie so, ja. Wir sind auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen aufgefallen. Und das, da gibt es ja auch, da gibt es in Basel tolle, also das Baschur hat ja viel irgendwie darüber berichtet, wie Genossenschaften so in eigentlich ihre Diversitätsansprüche nicht immer ganz... schaffen, irgendwie erfolgreich zu gestalten. Und das ist Das ist natürlich dann ein Thema. Und darum rede ich eben immer so ein bisschen von dem sozialen Kapital, was das bedeutet, überhaupt zu wissen, wie Genossenschaften funktionieren, Zeit haben und dann auch das Startkapital haben, um irgendwie sich in eine einkaufen. Ich glaube, es wird schon immer mehr gemacht. Aber das ist halt auch eine Wohnform oder eine soziale, irgendwie gesellschaftliche Zusammenseinform, die nicht nur zugänglich ist. Und das,
aber werden das die Aufgabe von Genossenschaften? Es werden immer wieder, also ich merke, es werden immer wieder von der Öffentlichkeit irgendwelche Ansprüche und Anforderungen an Genossenschaften gestellt, obwohl die ja privat organisierte Gruppen sind, die eigentlich selber können irgendwie schauen können, wer und wie und warum.
Nein, sie sind ja nicht privat, sondern genossenschaftlich organisiert. Hey,
aber das ist ja keine öffentliche Institution. Es können ja auch drei böse Banker zusammen eine Genossenschaft gründen, um Villa zu kaufen. Und wegen dem dann dort den Anspruch daran stellen, es müsste jetzt aber noch jemand arms ohne Schweizer Pass drin wohnen, ist dann so viel absurd.
Gerade bei diesen drei Bankern, die sich eine Villa kaufen. Wahrscheinlich schon. Dort stelle ich mir das Zusammensein auch sehr so eine absurde Comedy vor. Aber naja, wer denn sonst?
Die Stadt. Öffentliche, also das sind öffentliche Wohnungen, oder wo die öffentliche Hand gehört. Mhm. Und dort, finde ich, kann man durchaus Ansprüche stellen. Also ich finde, man darf auch an Genossenschaften Ansprüche stellen, aber man kann, also dem muss man im gleichen Zug auch an die anderen Privaten.
Das stimmt.
Irgendwelche Ansprüche stellen.
Das stimmt. Man kann ein bisschen appellieren auf so die Geschichte und irgendwie so die ideologische Verankerung von Genossenschaften und wie viel von den Genossenschaften in Zürich wann gebaut wurden, sind so in dem roten Zürich. Und das hat schon irgendwie so eine politische Idee dahinter gehabt, wo man jetzt könnte wie so weiter deklinieren, dass es nicht nur darum geht, zum preisgünstigen Wohnraum gewährleisten, sondern eigentlich Wohnraum für möglichst alle. Und man sich auch muss überlegen, was dann damit kommt und was man damit soll, als weiteren Schritt machen. Aber ich gebe dir recht, also man kann ja mega schlecht irgendwie, weil es ist ja wie so, wenn man irgendwie so von AktivistInnen alles verlangt, dass sie sollen irgendwie den Sozialstaat weiterführen, weil der Sozialstaat sich so ein bisschen aus dem Acker oder vom Acker macht. Das ist klar, das sehe ich gleich wie du. Aber ich sehe halt Genossenschaften eigentlich als eine riesige Chance von der Stadt. Und wenn man die nicht wahrnimmt, finde ich es halt ein bisschen schade.
Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Mhm. Und mich nimmt es Wunder, um was sich eigentlich deine Doktorarbeit dreht. Du bist in der letzten Zeit ab Ende Jahr. Ja. Dann bist du Frau Dr. Sabrina Stallone. Und was machst du genau?
Uiuiui, ja, hoffentlich klappt das dann alles. Also ich bin Institut für Sozialanthropologie angestellt an der Uni Bern. Und Sozialanthropologie, das heisst überall ein bisschen anders. In Zürich heisst es jetzt noch Ethnologie? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ethnologie und populäre Kultur sind zusammen. Auf jeden Fall es heisst überall ein bisschen anders. Was man halt so macht in der Anthro, es geht eigentlich darum, zum kulturellen Phänomen zu verstehen, möglichst von innen, möglichst aus der Perspektive von den Leuten, die betroffen sind von diesen Phänomenen. Und darum macht man halt eben so die ethnografische Feldforschung und verbringt dann ganz viele die teilnehmende Beobachtung, wie man so schön sagt, und verbringt dann ganz viel Zeit mit Leuten zusammen, um wie verstehen, wie sie ticken. Und was ich gemacht habe, ist eigentlich so ein Covid-Projekt. Weil eigentlich wollte ich etwas ganz anderes machen. Ich habe mich beworben, auf die Stelle, um das Doktorat zu machen, um so eine Planstadt von der Zukunft in einem ganz anderen Kontext anzuschauen, und zwar in Palästina. Und ich wäre am 1. April 2020 über die Feldforschung gegangen. Das hat dann nicht funktioniert, eben genau wegen Corona und wegen den Lockdowns. Und Ich habe dann recht viel Zeit in Palästina und Israel verbracht und habe dann relativ schnell gewusst, so, das wird jetzt wahrscheinlich auch einen Moment lang nicht gehen mit dieser Grenzinfrastruktur. Und habe mir angefangen zu überlegen, so, was würde ich dann stattdessen machen. Und ich war in Zürich und habe dann angefangen, wie halt alle, so viel zu spazieren. und habe dann gemerkt, dass, obwohl eigentlich alles stillsteht, so das Wachstum von der Stadt irgendwie nicht stillsteht. Baustellen sind halt irgendwie weiterhin betrieben worden. Die Stadt Zürich hat dann irgendwie im Frühling so eine Medienmitteilung rausgehauen mit dem neuen Wachstumsszenario von der Stadt, was völlig absurd gewesen ist. Und ebenso, man hat halt die Projektzeiten auf diesen grossen Anschlägen in der Stadt bei grossen Baustellen gesehen und so dann und dann sind wir fertig. Und mich hat das total fasziniert zu sehen, wie selbst in so Zeiten von Unsicherheit, von Krisen, von riesigem Unwissen mega festgehalten wird an dieser Idee von Wachstum. Und darum habe ich angefangen, mich so mit so urbanen Wachstumsszenarien auseinanderzusetzen und wirklich zu schauen, wer leistet Widerstand gegen diese Szenarien, wieso erfolgreich oder wieso erfolglos. Und so bin ich dann eben zu diesen Landreserven gekommen. Und das war gerade die Zeit, wo halt das Referendum auf dem Hartturm Aral gegen den privaten Gestaltungsplan vom Projekt Ensemble ergriffen wurde. Und darum habe ich eigentlich dort dann angefangen und dann nachher zu der Aargauer Strasse gefunden.
Klingt spannend, aber du kannst es wahrscheinlich langsam nicht mehr sehen.
Nein. Ja, man braucht einen sehr langen Atem. Ich finde es cool, zu sehen, dass die Themen ein bisschen anders, als als ich angefangen habe mit diesem Projekt, mittlerweile mehr in der Öffentlichkeit stehen. Mit so einer grossen Demo, die jetzt kommt, oder mit einer Sondersession, wo aber jetzt nicht wahnsinnig viel gehört hat, aber immerhin findet sie statt. Und mit eben so einer Petition wie CS Immobilien enteignen. Irgendwie finde ich das gerade super spannend, dass sich da so viel tut und darum macht es noch ein bisschen Spass, um darüber zu reden. Aber ja, die Arbeit würde ich sehr gerne sobald wie möglich einfach abschliessen.
Ja. Sehr gut. Ja, wir reden weiter über das Thema, nicht mehr heute und nicht mehr da, aber im aktuell laufenden Wohnfokus. Und wir haben jetzt die Antwort nicht gefunden auf die Frage, wo 80'000 zusätzliche Menschen ankommen. Es wäre aber auch schade gewesen, weil genau zu diesem Thema gibt es noch eine Veranstaltung. Genau. Am 1. November, ihr findet alle Infos auf der Webseite von zürich.ch und Sabrina wird auch wieder dort sein, dann aber nicht allein, sondern auch mit anderen Leuten, die auch müssen versuchen, die Frage zu beantworten. Ich bin sehr gespannt. Sehen wir uns dort.
Sehen wir uns dort. Ich bin auch gespannt.
Danke fürs Kommen.
Mega gerne.